Wir fahren heute fort, wie angekündigt, im zweiten Thessalonikerbrief. Und die Überschrift, wir haben es schon mal gehört eben, von jeher und für immer, Doppelpunkt, geborgen in Christus. Wie sieht Gerichtshandeln Gottes aus? Das Muster können wir dem Alten und dem Neuen Testament entnehmen. Es ist immer das Gleiche. Zuerst wollen immer mehr Menschen, ob aus Israel oder aus den Nationen, nichts mehr von Gott und seinen guten Ordnungen wissen. Dann gibt der Allmächtige sie dahin in die Begierden ihres Herzens und in schändliche Leidenschaften. Und sie verfallen dem Nichtigen. Zuerst wollen sie sündigen, dann müssen sie sündigen. Und die Folgen dieser um sich greifenden Gottesfeindschaft, die Folgen sind furchtbar. Wenn wir etwa die vergangenen 70 Jahre in unserem Land überblicken, werden wir feststellen, so bedrückt, so orientierungslos wie zur Zeit waren die Menschen in all diesen Jahrzehnten nicht. Die schmerzhafte Bestandsaufnahme lautet, wir leben in einer Gesellschaft, genauer in westlichen Gesellschaften, denen die Selbstherrlichkeit alles und Gott nichts oder wenig bedeutet. Die deshalb ihr verkehrtes Sinnen und Trachten nicht nur heimlich pflegen, sondern immer öffentlicher und es sogar in Gesetzesform gießen. Und die folglich gebeutelt werden von wachsenden Ängsten und Aggressionen, von Dämonen geplagt und gejagt. Neu ist das nicht. Wir haben schon fast vergessen, dass vor 90 Jahren zunächst in Deutschland und dann weltweit Chaosmächte wüteten wie kaum je zuvor. Unter den Brandbeschleunigern waren damals auch die sogenannten deutschen Christen, die ihre Heilserwartungen auf falsche Propheten und auf einen notorischen Lügner und Hasser setzten. Das Ergebnis war ein riesiges Trümmer- und Leichenfeld mit 55 Millionen Toten, vermutlich die größte Menschheitskatastrophe seit der Sintflut. Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins. Was sich jedoch wiederholt, und zwar in wachsender Intensität oder in unterschiedlicher Intensität, das sind die von Jesus angekündigten Wehen der Endzeit, die Geburtswehen. In diesen Wogen gottfeindlicher Ereignisse reift das Böse aus und zugleich reift auch die gute Saat aus. Das ist die Zubereitung der Braut Christi, der Gemeinde. Und sie geht dabei durch Anfechtungen, durch Versuchungen und durch Schmerzen hindurch, die Gemeinde, wir. Damit müssen wir nun zurechtkommen, wir heute im Jahr 2025. Die schönen, die vielen, relativ unbeschwerten Jahre sind vorbei. Jetzt kommen Bewährungsproben des Glaubens auf uns zu. In dieser heraufziehenden Zeit der Verfinsterung und der Verunsicherung und der Verwirrung brauchen wir unbedingt Licht, nämlich den täglichen Zuspruch Gottes, dass er für uns sorgt und vor allem, dass er schon alles für uns geordnet hat. Von jeher durch sämtliche Lebenssituationen hindurch und für alle Ewigkeit. Er sorgt für uns. Wir haben diese Gewissheit heute genauso nötig wie damals die Gemeinde in Thessalonich. Wenn wir ihre Lage mit unserer heutigen vergleichen, erkennen wir, zwar kommen bei uns immer stärkere christusfeindliche und christlichfeindliche Strömungen auf, aber die Christen in Thessalonich, die mussten einem Orkan von Anfeindungen standhalten. Sie erfuhren Verfolgungen, wie sie entschiedene Jesus-Nachfolger in unserem Land seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben. Deshalb wurden damals die Gläubigen in der griechischen Großstadt von der Frage umgetrieben, ob sie bereits in der Zeit der großen Trübsal lebten, also im finalen Gerichtshandeln Gottes. Sie benötigten Klarheit über den Stand der Dinge. Wir benötigen das auch. Andreas hat vor 2 Wochen einiges Wesentliches dazu gesagt. Und sie benötigten Trost, wie auch wir. Und inmitten der Bedrängnisse sehnten sich die Leute in Thessalonich nach Ermutigung, nach Verankerung in der Wahrheit. Auch wir sind heute darauf angewiesen. Deshalb ist dieser 2. Abschnitt im 2. Kapitel des 2. Thessalonikerbriefs, den wir uns heute vornehmen, so wichtig. Denn er bewegt uns dazu, den Blick auf das Wunder der Gnade Gottes zu richten, die uns zuteil wurde. Unter der Gnade leben heißt stets unter der Herrschaft Jesu Christi leben. Nur sie öffnet uns den Blick für die herrliche Zukunft und sie befreit uns dazu, den geistlichen Kampf, den Gott uns verordnet hat, tatsächlich aufzunehmen. Also konzentrierter auf Jesus zu sehen, immer bewusster mit ihm zu gehen, durch alle Alltagssituationen hindurch. Also ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens, als den einzig wahren Freund unseres Lebens zu erkennen und auch zu genießen, seine Herrschaft, seine Freundschaft. In seinem Licht sehen wir dann das Licht. Und es leuchtet uns auch jetzt auf, wenn wir im 2. Kapitel dieses 2. Thessalonikerbriefs folgenden Abschnitt lesen, den Paulus folgendermaßen beginnt. Wir aber sind es Gott schuldig, das sind also die Verse 13 bis 17. Paulus schreibt, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Soweit Paulus. Wir haben hier die Lehre der Gnade in derart komprimierter Form, dass sie uns ein Leben lang zur Kraftnahrung dienen kann. Gerade auch dann, wenn wir in Versuchung geraten oder wenn wir von Angst befallen werden, dass wir den Mächten der Finsternis nicht standhalten könnten. Aufgrund der Worte, die wir eben hörten, sollten wir gewiss sein, dass es in den kommenden Bewährungsproben nicht auf deine und meine Kraft ankommt, sondern allein auf die Macht des Allmächtigen. Allein auf ihn. Und damit auch auf den Ratschluss des Herrn, also auf seinen unumstößlichen Plan, den er mit uns hat. Im Zentrum aber steht, wie immer Jesus Christus, durch den wir gerettet, geheiligt und gerecht gesprochen sind. Er ist das A und das O im Universum, in unserem Leben, in der ganzen Heilsgeschichte. Das heißt, in Christus und durch ihn beginnt Gott alles, bestimmt Gott alles, vollbringt Gott alles und vollendet Gott alles. Welche Aufgabe bleibt dann noch für uns übrig? Eine denkbar schlichte. Wir haben es eben gehört, diesen Halbsatz: So steht nun fest und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid. Unser fester Stand in Christus hängt also davon ab, dass wir den Zusagen Gottes vertrauen, uns an sein Evangelium halten, also an die Lehre der Gnade halten, an ihn. Sehen wir uns die Schwerpunkte an, wir steigen so ein, wie Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes auch begonnen hat. Da heißt es zu Beginn, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung oder bei Luther zur Seligkeit erwählt hat. Es braucht gewiss eine Zeit, vielleicht sogar Jahre oder Jahrzehnte, um die Fülle der Seligkeit und der Gnade ermessen zu können, die in diesem Halbsatz steckt. Deshalb sollten wir uns Tag für Tag mehr mit der Tatsache vertraut machen, dass Gott uns von jeher gewollt und folglich erwählt hat. Und zwar bedingungslos, unabhängig von unseren Leistungen oder von unserem Versagen, unabhängig von unserer Lebensgeschichte. Er hat uns erschaffen, weil er uns wollte, doch ehe er uns erschaffen hat, hat er uns erwählt. Merken wir uns das. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, sind Gottes Wunschkinder. Wir verdanken unsere Gotteskindschaft keinem Zufall, auch keinem eigenen Wollen und Betreiben, sondern einzig und allein dem souveränen und freien Willen des Allmächtigen. Ehe er die Welt schuf, hat er in seiner überströmenden Liebe bereits dich, Ulla, und dich, Katharina, und dich, Dagmar, und dich, Eva, und so weiter, Betty, sogar mich, hat er uns vor Augen und im Herzen gehabt. Ein Geheimnis, ein kostbares Geheimnis. Und diese unfassbar schöne, unumstößliche Wahrheit steht wie ein Fels in der Bibel. Sie sagt uns, in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein gnädiger Wille. Epheser Kapitel 1, Verse 4 und 5 in der neuen evangelistischen Übersetzung, die ich sehr empfehle, diese neue evangelistische Übersetzung von Van Heiden. Ähnlich steht es im ersten Kapitel des zweiten Timotheusbriefs, hören wir hin. Er hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist. Im ersten Kapitel des zweiten Timotheusbriefs. Ich unterstreiche noch einmal das Prinzip des Allmächtigen. Alles, was er will, alles, das tut er durch seinen geliebten Sohn, Jesus Christus. Durch Christus, das lebendige Wort, hat er die Schöpfung vollbracht, durch ihn die Erlösung, durch ihn geschieht auch Gericht und Vollendung der Heilsgeschichte. Und wir sind stets dabei, die wir in Christus sind. Wir sind immer dabei, die wir durch Christi Blut teuer erkauft sind, also sein Eigentum. Sobald wir diese Wirklichkeit mal richtig kapiert und akzeptiert haben, wird unser Glaubensleben zur Freude. Zur Freude auch mitten im Leide, das uns blüht. Denn das müssen wir wissen, dass unsere Erwählung verknüpft ist mit dieser Garantieerklärung Gottes. Keine Bedrückung, keine Verfolgung, keine Macht der Welt und der Hölle kann uns jemals aus der Hand Gottes, von der Liebe Gottes scheiden, die in Christus Jesus ist. Wohlgemerkt, es geht hier stets um Gottes Auserwählte. Hören wir genau hin, was da am Ende des 8. Kapitels des Römerbriefs steht. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns, die Auserwählten, eintritt. Selbst wenn am Ende des jetzigen Zeitalters die Verfolgungen und Verführungen schier übermächtig werden sollten, das werden sie auch, bringt Gott jedes seiner auserwählten Kinder sicher durch. Jesus weist in seiner Rede über die große Bedrängnis, die in erster Linie Israel betrifft, aber nicht nur, auf wichtige Details für die von Gott Auserwählten hin. Ich bringe einige Zitate aus Matthäus Kapitel 24. Zum einen sagt Jesus, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Zum Zweiten, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Wenn es möglich wäre, aber es ist nicht möglich, Leute, weil das ewige Ja Gottes auf uns, auf den Auserwählten, liegt. Deshalb sendet er Gott speziell für die Auserwählten bei der Wiederkunft Christi, wie sie heißt, seine Engel mit starkem Posaunenschall. Und was tun sie? Jesus betont, sie werden seine Auserwählten sammeln. Von den vier Windrichtungen her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Vorher aber gibt es in dieser Rede Jesu aus Matthäus 24 über die Zeit der Bedrängnis und der Bewährung jene vielen, von denen Jesus auch spricht. Er sagt, dann werden viele zur Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes zunimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wir, die Auserwählten Gottes, von der Gnade erfasst, gehören nicht zu diesen vielen. Garantiert. Wir gehören aufgrund der erwählenden Gnade Gottes zu dieser kleinen Herde, der Jesus immer wieder Mut zuspricht, auch heute. Wir lesen im 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums folgenden Satz von Jesus. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, das sagt er auch heute wieder zu uns, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Mit dieser Zusage können wir getrost durch alle Finsternis dieser Welt ziehen. Sein Wort gilt. Sie wird uns nicht, diese Finsternis wird uns nicht verblenden, sie wird uns nicht dauerhaft desorientieren können, wenn wir uns auf unseren Retter und Herrn konzentrieren, Christuszentriert leben. Das heißt, ihm täglich unser Leben bewusst hingeben, alles ihm überlassen, uns selbst ihm überlassen und in allen Umständen zu ihm beten. Nichts sonst ist so notwendig in dem geistlichen Kampf, der uns bestimmt ist. Als erwählte Wunschkinder wissen wir durch das Evangelium, dass er den Kampf längst zu unseren Gunsten entschieden hat, damals auf Golgatha entschieden. Dort hat er die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Deshalb kann Petrus in seinem ersten Brief voller Überzeugung, also ohne Wenn und Aber, den Gläubigen schreiben, das geschieht im zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefes, dass sie zu den Auserwählten Gottes gehören. Hören wir mal auf diesen Klang der Freude und der Gewissheit. Nur ein Satz, 1. Petrus 2,9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. In diesem einen Satz finden wir mehrere Gründe zum Jubeln. Zum einen, wir sind nicht nur dazu auserwählt, Gottes Kinder zu sein, sondern wir dürfen ihm auch als königliche Priester dienen in Ewigkeit. Denn wir sind heilig, geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi, wie es in Hebräer Kapitel 10 heißt. Und wir sind von Gott berufen. Berufen aus der Finsternis zu seinem Leben in einem wunderbaren Licht. Du auch, Sonja. Und genau diese Gnadenfülle steckt in den Worten des Paulus in seinem zweiten Brief an die Thessaloniker, dessen Abschnitt wir eben gehört haben. Hören wir noch mal kurz hin. Paulus ist voller Dankbarkeit, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Das hatten wir schon. In der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Das ist nun nach der Erwählung vor der Zeit das zweite wesentliche Element im souveränen Planen und Handeln Gottes. Er verwirklicht unsere Erwählung durch seine unwiderstehliche Berufung in der Zeit. Vorher hat es begonnen, nun sind wir mittendrin und haben den Ruf Gottes gehört. Denn der Ruf des Schöpfers aller Himmel und Welten hat tatsächlich aus uns, die wir glauben, oder aus einem oder anderen, der heute noch nicht zum Jesus-Glauben gekommen ist, er wird ihn hoffentlich heute auch dazu bringen, dass er aus einer geistlichen Leiche ein höchst lebendiges Kind Gottes wird. Das sind wir alle geworden, die wir heute an Jesus hängen. Wir waren tatsächlich, wie die Bibel sagt, allesamt tot in unseren Sünden und Übertretungen. Epheser 2. Kapitel, kennen wir. Ne? Wir taten den Willen des Fleisches, heißt es da weiter. Wir waren Kinder des Zorns von Natur. Tod ist tot, tatsächlich tot. Sollte jemand heute unter uns noch den Gedanken pflegen, er habe irgendwie zu seiner Bekehrung beigetragen oder die Bekehrung verdient, durch was auch immer, dem sei gesagt, uns sei gesagt, immer wieder, verdient haben wir als die geborenen Egozentriker und fleischlichen Wichtigtuer nur eins, den Zorn Gottes, die Hölle, das haben wir uns hart erarbeitet. Aber nun kommt zu unserem Glück das große Aber Gottes, das uns aus der geistlichen Todesstarre herausrief und vielleicht auch heute den einen oder anderen herausruft. Die Bibel sagt, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, noch einmal, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Ist uns bewusst, welch ein Wunder Gottes uns da widerfahren ist oder uns heute widerfährt. Es ist eine einzigartige, alle Naturgesetze übertreffende Sensation. Ich verkrümmter Sünder, ich auf jeden Fall, wurde mit Christus lebendig gemacht. Es gibt keinen Grund in mir, weshalb das geschehen ist. Und dieses schöpferische Ereignis nennt die Bibel unsere Berufung. Und sie geschieht in der durchschlagenden Dynamik des Heiligen Geistes, der das Wort Gottes in unseren Herzen zündet. So entsteht Leben, geistliches Leben. Deshalb und nur deshalb können wir glauben. Wenn wir klug sind, werden wir für den Rest unseres Lebens nicht mehr aufhören, dem liebenden Gott dafür zu danken, der alles so einseitig zu unseren Gunsten macht. Und wir werden uns nie mehr unserer selbst rühmen wollen. Das schminke uns die Gnade ab. Wir werden uns nicht mehr unserer selbst rühmen wollen, weil wir erkannt haben, dass jede gute Regung in unserem Leben, ob es Glaube oder Hoffnung oder Liebe ist, alles dem Wollen und Wirken des Allmächtigen entspringt. Die Bibel unterstreicht das im Epheserbrief mit diesem Satz: Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk. Niemand soll damit angeben können. Neue evangelistische Übersetzung. Niemand soll mit seinem Glauben angeben können. Der Glaube ist also nicht die Ursache der Erwählung, sondern die von Gott angeordnete Konsequenz der Erwählung. Diese Tatsachen, die Erwählung von Ewigkeit her, die wirkungsvolle Berufung durch den Heiligen Geist und sein Geschenk des Glaubens, sind enorm wichtig für unsere Identität, also für unser ganzes Denken und Reden und Tun und auch Ruhen. Denn wenn uns dieses umfassende Regieren des Allmächtigen im Bewusstsein verankert bleibt oder immer mehr verankert wird, dann werden wir aufhören, an unserer garantiert vergeblichen Selbstverbesserung zu arbeiten. Ganz wichtig, wir werden stattdessen dankbar im Frieden mit Gott leben und ihn machen lassen. Ihm aber auch gerne verfügbar sein. Befreit vom gehetzten Leben, das immer Ausdruck von Selbstüberschätzung ist. Vor allem aber werden wir dann allmählich in einen evangelistischen Lebensstil hineinwachsen, der von dieser Gewissheit geprägt ist: Es ist ausschließlich Gottes Sache, wen er erwählt und wen er beruft. Deshalb werde ich oder wir erwartungsvoll, aber nicht in angespannter Unruhe mit unseren Nachbarn oder mit Zufallsbekannten über Glaubensfragen reden und Jesus bezeugen. Ich darf in allen geistlichen Dingen natürlich sein und in allen natürlichen Dingen geistlich und entspannt, Leute. Er macht's oder es geschieht nichts Gutes. Meine Hoffnung auf Bekehrung ruht nicht in mir und nicht in meiner Wortwahl. Sie gründet allein in Christus Jesus. Nicht einer wird verloren gehen, den der Vater erwählt, den der Sohn durch seinen Sühnetod erlöst und den der Heilige Geist durch das bahnbrechende Wort Gottes berufen hat. Nicht einer. Und das bringt Ruhe und Entspannung und Friede in unser Leben. Die Bibel verheißt: Wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken. Ich sage mal von meinen lächerlichen Werken. Ja. Hebräer 4 steht das übrigens, in Hebräer 3 und 4. Kennt ihr Charles Haddon Spurgeon? Ja, der vielleicht gewaltigste Evangelist Englands im 19. Jahrhundert, der sagte diese befreiende Wahrheit: Ich denke, die Erwählung mit all den daraus resultierenden Folgen zieht wie keine andere Lehre der Welt dem Gläubigen das letzte Hemd aus. Sie nimmt ihm sein ganzes Vertrauen in sein Fleisch, in sein eigenes lächerliches Tun, beziehungsweise jegliches Verlassen auf etwas anderes außer Jesus Christus. Und wohin gelangt der erwählte und der berufene und geheiligte Gläubige, dem der gnädige Gott das letzte Hemd des Selbstvertrauens und der Wichtigtuerei ausgezogen hat? Nun kommen wir zu dem dritten Punkt. Er erlebt ein immerwährendes Happy End. Ein wahrhaft glorreiches, denn es verkündet die Ehre Gottes. Wir sind, wie es im eingangs gelesenen Abschnitt heißt, dazu erwählt und berufen worden, dass wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen. Das ist das Ziel Gottes mit seinen auserwählten Kindern, dass wir gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, dass also die überaus strahlende Reinheit und Schönheit und Gerechtigkeit Jesu Christi auch uns durch und durch prägen, immer mehr bis hinein in unsere Leiblichkeit. Denn unsere ewige Teilhabe an dem gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Sohn Gottes drückt sich auch darin aus, dass unser Körper wie sein Auferstehungsleib wird. Die Bibel sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher auch wir den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Philipper 3, Vers 20. Da werden wir dann aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Das ist uns sicher. Denn, so schreibt Johannes, wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Und im Ansehen der Herrlichkeit Jesu wird uns sein Wesen zu eigen. Wir werden keine kleinen Götter sein, aber wir werden ihm ähnlich sein. Unser Geist, unsere Seele, unser Leib werden dann in Harmonie miteinander sein und vor allem im Einklang mit unserem Schöpfer und Heiland und Herrn. Das bedeutet Freude in Ewigkeit. Heute schon ist sie uns gewiss, niemand kann sie uns rauben, auch nicht in den harten Zeiten der Verfolgungen, die vielleicht auf uns zukommen. Wir stehen unter dem Schutz des Allmächtigen. Er hat das gute Werk in seinen Auserwählten und Berufenen begonnen. Er wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Und nun kommt noch ein wichtiger Nachsatz. Vielleicht fragen sich einige, ob sie denn zu den Auserwählten gehören. Die Antwort lautet, jeder Mensch, egal wie er sich fühlt, egal wie schuldbeladen er sein mag, auch heute hier, jeder ist bei Jesus willkommen. Er ruft uns auch heute zu, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Alles, was der Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jeder, der zu mir kommt, wird willkommen sein. Wer diesen Ruf des Erlösers hört und zu ihm kommt, der gehört zu den Auserwählten. Der und die. Carpe diem, nutze die Gelegenheit. Wer sein Leben noch nicht bewusst, ganz bewusst Jesus anvertraut hat, oder seit längerem als alte Routiniers in einem geistlichen Stillstand steckt. Das gibt es ja, ne? So allmählich nur noch Erstarrung, religiöses, verpflichtendes Tun. Der kann jetzt wieder neu anfangen oder zum ersten Mal mit einem kurzen Gebet der Hingabe. Das werde ich jetzt vorbeten, schnell vorbeten und dann werde ich es Satz für Satz mit Pause dazwischen nachbeten. Das ist das Schluss der Predigt. Hört mal zu, ob ihr dieses Gebet, wie gesagt, ob altgediente, erstarrte Routiniers oder Neuankömmlinge, ob ihr das innerlich mitbeten könnt, nachher in der Stille. Herr Jesus Christus, ich habe deinen Ruf gehört. Ich danke dir für deine Zusage, dass du keinen Menschen abweist, der zu dir kommt. ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Du hast dein Leben für mich am Kreuz hingegeben. Voller Dank vertraue ich dir heute mein Leben an. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm du die Herrschaft und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Jetzt werde ich das noch einmal kurz beten, nicht kurz, sondern langsam, mit Pause. Und innerlich möge jeder, der es für sich annehmen will, der es ernst meint, in der Stille mitbeten. Herr Jesus Christus, ich habe deinen Ruf gehört. Ich danke dir für deine Zusage, dass du keinen Menschen abweist, der zu dir kommt. Ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Du hast dein Leben für mich am Kreuz hingegeben. Voller Dank vertraue ich dir heute mein Leben an. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm du die Herrschaft und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Lieber Kai, du musst gehen. Arbeitseinsatz. Wir singen das, was wir eben gebetet haben, als Lied.